Wir haben eine Textlesung aus Josua 1, Verse 10 und 11. Josua 1, Verse 10 und 11. Geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten. Denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Ich wünsche euch Gottes Segen, Hanna und Gunther.
Ich möchte beginnen mit einem Bild und das soll gleichzeitig auch eine kleine Geschichte sein für unsere Kinder. Aber es ist vielleicht zu schwer, wenn ich fragen würde, kennt ihr diesen Vogel? Dieser Vogel lebt gar nicht weit entfernt hier von uns. Aber er kommt nicht zu uns herunter. Es ist nämlich ein Bergvogel. Es ist der Tannenhäher. Er ist verwandt mit dem, oder gehört zu der Gruppe der Vögel, die Raben sind. Und dazu gehört auch der Eichelhäher, den wir vielleicht öfter einmal sehen. Dieser Vogel, den treffen wir an, wenn wir hinaufgehen, vielleicht zum Morgenberghorn oder auf den Derligrat. Dort kann man seine Stimme immer wieder einmal hören und man sieht ihn dann auch, wenn er von einer Tanne zur anderen fliegt. Nun, was will ich von diesem Vogel Besonderes erzählen? Er lebt in den Bergen und er bleibt auch im Winter in den Bergen, dann, wenn es dort oben eigentlich keine Nahrung gibt. Er kommt nicht herunter zu uns ans Futterhaus. Ich habe hier noch nie einen Tannenhäher gesehen am Futterhaus. Aber wovon lebt er denn dann, wenn im Winter tiefer Schnee liegt und es kaum etwas zu fressen gibt? Nun, dieser Vogel hat eine besondere Eigenschaft. Im Sommer, gegen Herbst zu, versucht er, Vorrat anzulegen. Er geht zu den Tannen oder zu den Föhren und er nimmt die Zapfen, die es dort gibt, mit den reifen Samen und er nimmt diese Zapfen und er versteckt sie. Irgendwo im Boden, zwischen den Tannen, zwischen den Steinen, an vielen verschiedenen Orten. Und dann, wenn der Winter kommt, wenn der Winter den Boden bedeckt mit tiefem Schnee sogar, dann geht er zu diesen Plätzen, wo er den Vorrat angelegt hat. Und er weiß, wo er den Vorrat angelegt hat, obwohl eine dicke Schneedecke liegt. Er hat zum Teil bis zu 1000 Orte, wo er etwas versteckt. Und er findet sie wieder und im ganzen Winter hat er so einen Vorrat, von dem er sich ernährt. Und sollte es vorkommen, dass er einen Vorrat nicht mehr findet, so kommt im kommenden Frühjahr dann vielleicht eine Föhre, eine Arve, eine Tanne, was immer der Same gewesen ist, irgendwo aus einer Ritze hervor und damit dient er auch noch der Verbreitung des Waldes. Ein spezieller Vogel, der von einem Vorrat lebt, den er sich im Sommer angelegt hat und so durch den Winter kommt.
Anfang Mai werden wir daran erinnert, unseren Müttern zu danken für die Arbeit, die sie oft im Verborgenen leisten. Meine Schwiegermutti, die hatte ein Küchentuch. Darauf war der Spruch gestickt, 5 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Es ist gut für solche Fälle, über Vorrat im Küchenschrank, Keller oder der Tiefkühltruhe zu verfügen. Heute möchten wir uns einige Gedanken machen über den Begriff Vorrat. Anhand biblischer Geschichten sehen wir den Vorteil im praktischen sowie auch im übertragenen geistlichen Sinn.
Gut bekannt ist sicher der Bericht im 1. Mose 6 von der großen Flut, die Gott über die Welt gebracht hat. Noah war ein Teil in diesem Plan. Gott wollte die Erde vernichten, aber er wollte eine Gruppe von Menschen und Tieren retten. Ein Rest sollte übrig bleiben. Und so erhielt Noah von Gott eine Anweisung. Gott sagte zu ihm: Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen, in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir in das Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Nun, die verschiedenen Tierarten auszuwählen, das wäre eine große Herausforderung gewesen. Aber hier hat Gott durch ein Wunder ja dafür gesorgt, dass alle die Tiere, die in die Arche hinein sollten, auch hineingegangen sind. Noah musste sie nicht einfangen, da wäre er wahrscheinlich überfordert gewesen. Aber dann haben wir ja noch diesen Satz: Nimm genügend Nahrung mit an Bord. Auch das wäre schon eine große Herausforderung, ist eine große Herausforderung gewesen. Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich da anfange, vielleicht hat er Heu mitgenommen, genügend Heu für die Wiederkäuer. Aber was hat er denn gemacht mit den Karnivoren, mit den Tieren, die andere Tiere fressen? Ich weiß es nicht. Und wusste Noah denn, wie lange die Reise dauern sollte? Wie viele Heuballen würden denn ausreichen für eine Zeit, die über ein Jahr dauern sollte? Eine schwierige Frage. Ich kann sie auch nicht letztlich beantworten. Aber auf jeden Fall, Noah hat Vorrat mitgenommen, vielleicht sogar Wasservorrat, denn es hat ja nicht die ganze Zeit geregnet. Nachher musste man ja auch etwas zu trinken haben. Offenbar hatte Noah doch genügend Vorrat gesammelt, um diese Zeitspanne zu überbrücken. Und hier sehen wir wiederum, wie Gottes Anweisungen und das Wunder Gottes, um die Tiere zu sammeln, zusammengewirkt hat. Eine großartige Rettungsaktion war möglich, weil man den richtigen Vorrat hatte.
Ähnliches wird uns in der Josef-Geschichte berichtet. Gott schickte dem Pharao von Ägypten Träume, die ihn sehr beunruhigten, die aber seine Weisen und Wahrsager nicht zu deuten wussten. Mit Hilfe des Mundschenks, der sich endlich an seine eigene positive Traumdeutung durch Josef erinnerte, erfährt der Herrscher die Bedeutung. Josef erklärt und fügt gleich noch gute Ratschläge hinzu. Die 7 fetten Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche, fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten 7 Jahren wird es im ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch 7 Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. dass sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den 7 guten Jahren den 5. Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollten alles Getreide der 7 guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern, in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die 7 Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Wie Vorratshäuser in Ägypten aussahen, das wissen wir ziemlich genau. Neben Mumien und Dienerfiguren, den Ushebtis, wurden den Verstorbenen oft auch Modelle von alltäglichen Gegenständen und Tätigkeiten mitgegeben. Oben sitzt der Schreiber, der sehr genau dokumentiert, was in welcher Menge zum Vorratshaus gebracht wird. Von bildlichen Darstellungen her wurden bienenkorbähnliche Speicher nachgebaut, um zu zeigen, wie die alten Ägypter Korn aufbewahrten. Als Josefs Brüder nach Ägypten kommen, um Korn zu kaufen und er sich ihnen schließlich zu erkennen gibt, erklärt er, dass hier nicht einfach Naturgewalten oder blinder Zufall an den Ereignissen schuld waren. Josef sagt: Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. In dieser Geschichte geht es nicht nur um Vorsorge für schlechte Zeiten, sondern darum, zu lernen, Gott zu vertrauen, weil er über die gegenwärtigen Dinge hinausschaut und es gut mit seinen Kindern meint.
Blicken wir auf ein weiteres biblisches Ereignis, das allerdings nicht von so großer Tragweite war wie die Flut oder wie die Hungersnot in Ägypten. Nachdem Gott Josua die Zusage seines Beistandes gegeben hatte, wir lesen in Josua 1,9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da plant er nun mit dem Volk die Überschreitung des Jordan und den Einzug in das verheißene Land. Und dann lesen wir Folgendes in Josua 1,10 und 11. Daraufhin befahl Josua den Anführern Israels: Geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Das war keine lange Strecke mehr. Es ging nur noch wenige Tage. In 3 Tagen, heißt es also, werdet ihr über den Jordan gehen. Macht euch bereit für eine kurze Strecke. Gott ist gewissermaßen der Auftraggeber, der Josua dazu bringt, eben diese Vorbereitungen zu treffen. 40 Jahre lang waren sie unterwegs. Jetzt kam das letzte Hindernis, der Fluss. Er musste durch ein Wunder wiederum überquert werden. Da nützten die Vorräte nicht. Interessant ist, wie sowohl bei Noah, bei Josef und auch hier menschliche Vorbereitungen und Gottes Wunder zusammenwirken, ineinander eingebunden sind. Die menschliche Vorbereitung bewirkt nicht das Wunder, aber sie wird von Gott mit einbezogen. Persönlich habe ich in der letzten Zeit angefangen, jeweils, wenn ich eine Reise mache, mich auch vorzubereiten mit einer Checkliste, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Es ist ja unterschiedlich, ob man zum Wintersport reist oder zu den Kindern nach Deutschland oder in ein Gemeindelager. Aber es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe alles dabei, was ich brauche. Und manchmal, vielleicht erinnert ihr euch daran, muss man sein Gedächtnis etwas beanspruchen. Es gibt dieses Spiel, ich packe in meinen Koffer ein und nehme mit, und dann fügt jeder, der im Kreis bei diesem Spiel mitmacht, etwas hinzu. Und irgendwann wird es dann schwierig, all die Dinge zu behalten. Und ich liebe das Spiel nicht unbedingt. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch schon etwas älter geworden bin.
Wir haben von Adrian schon gehört, das Lob der guten Hausfrau in Sprüche 31, die vorausschauend ihre Familie für den Winter versorgt und sich dann keine Sorgen mehr machen muss um den nächsten Tag. Eben, sie fürchtet den Winter nicht für ihre Familie, denn alle haben warme Kleidung. Und sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Also ich bin froh, wenn ich bei überraschendem Besuch in den Keller gehen kann und aus dem Regal oder in der Tiefkühltruhe aus meinen Vorräten schöpfen kann. Es geht nicht darum, dass ich mich in Sicherheit wiege, denn Katastrophen, Engpässe, Krieg und Not, die können kommen, da hilft alles Sorgen nichts. Aber gastfreundlich zu sein, wird durch Vorrat im Keller möglich und leicht gemacht. Gerade im Herbst, wenn wir Erntedank feiern, stimmt es mich wirklich dankbar, wenn ich die gefüllten Sirupflaschen, Most, Konfigläser, Zwiebeltöpfe und anderes bewundern kann.
Vorbereitungen zu machen, Vorrat anzulegen, erfolgt aber nicht ausschließlich im materiellen Bereich. Wir haben auch in der Gedankenwelt die Möglichkeit, uns einen Vorrat zu schaffen. Dazu lesen wir einen Text in Lukas 2, Vers 19 und dann Vers 25. Dort heißt es: Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Oder seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Was hat denn Maria in ihrem Herzen aufbewahrt? Da war einmal der Besuch der Hirten, als sie das Jesuskind begrüßt haben. Da waren Simeon und Hanna, die im Tempel über das Kind eine besondere, vorausschauende Aussage gemacht haben. Und da war auch die Begegnung mit den Priestern im Tempel, als Jesus mit 12 Jahren dort hängen geblieben war, könnte man vielleicht sagen. Das waren Ereignisse mit tiefem Gehalt, über die Maria nachdachte und wo sie erkannte, dass ihr Sohn ein besonderes Kind war, das von Gott für eine spezielle Aufgabe vorbereitet wurde. Sicherlich hat sie diese Erlebnisse aufbewahrt, diese Gedanken gepflegt und immer wieder daran gedacht. Sicherlich hat sie mitgelitten, wenn sie gespürt hat, wie ihrem Sohn Feindschaft entgegengebracht wurde, wie er am Schluss schuldig gesprochen und umgebracht wurde. Aber in ihrer Gedankenwelt blieb dieser Vorrat, diese positiven Gedanken, diese Gedanken, die Gott ihr geschenkt hatte. Und so hat sie auch den Tod von Jesus verkraften können. Sie stand ja vor dem Kreuz und Johannes anbefohlen, dass er sie weiterhin begleitet, nachdem ihr Sohn nicht mehr da war. Sie war durch diesen Vorrat resilient geworden, könnte man sagen, und zerbrach nicht an dem Leiden, das sie als Mutter zu tragen hatte.
Wir haben ein bekanntes Gleichnis, das Jesus in Matthäus 25 erzählt hat. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genug Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, «Herr, mach uns auf!» Aber er antwortete, «Ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr.» Auf dem Münsterportal in Bern werden die 10 Jungfrauen dargestellt. Wenn Jesus solche Geschichten erzählte, ging es immer um eine Aussage für alle Menschen in allen Völkern und zu allen Zeiten. Um vorbereitet auf Jesu Wiederkunft zu sein, braucht es kein Fassöl, sondern innere Werte. Lassen wir den Heiligen Geist an uns wirken. Füllen wir einen unvergänglichen Vorrat an Erfahrungen, Texten, Verheißungen auf, die uns niemand nehmen kann. Allerdings ist in diesem Bereich nicht möglich, mit anderen zu teilen. Jeder muss seine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen und auch pflegen.
Wie lege ich mir heute so einen Vorrat für die Zukunft an? Für eine möglicherweise schwere, unberechenbare Zukunft? Mit Einkäufen, mit Lebensmitteldepots ist es wohl nicht getan. Vielmehr sind es die Erfahrungen mit Gott in unserem Leben, die den nötigen Vorrat bilden. Eigene Erfahrungen haben hier die stärkste Wirkung. Wir können aber auch aus den Erlebnissen anderer Menschen etwas lernen und stark werden. Das können biblische Berichte sein, so wie wir es in dieser Predigt jetzt vermehrt getan haben, oder auch Erfahrungen, die andere Menschen für uns niedergeschrieben oder uns weiter erzählt haben. Ich möchte mit einer ganz speziellen Erfahrung schließen, welche ich von meiner Tante gehört habe. Meine Tante Elfriede, die ihr hier zusammen mit meiner Mutter auf einer Bank sieht. Tante Elfriede wuchs in Friedensau auf. Ihr kennt sicherlich diesen Ort, wo eine Schule von uns sich seit über 125 Jahren befindet. Tante Elfriede wurde mit ihrer Schwester Elisabeth und mit meiner Mutter Lydia in diesem kleinen Ort geboren. Elfriede machte die kaufmännische Ausbildung und ging schon als junge Frau nach Berlin. Sie wohnte dort viele Jahre im Adventhaus Wilmersdorf, vielleicht kennen einige dieses Haus, und sie arbeitete im Vereinigungsbüro als Sekretärin und Schatzmeisterin. Sie hatte also viel mit Geld zu tun und sie übte diesen Dienst mit einer kurzen Unterbrechung bis zu ihrer Pensionierung aus. 1937 heiratete sie einen jungen Prediger, den Hans Fenske, der allerdings nicht sehr lange Prediger war und während vieler Jahre nicht mehr in die Gemeinde kam. Das Ehepaar erlebte in Berlin hautnah die Wirren des Zweiten Weltkrieges und während der Bombardierung Berlins verbrachten sie manche Nacht im Luftschutzkeller des Adventhauses an der Koblenzer Straße 3. Elfriede erlebte dann auch die Besatzung von Berlin durch die alliierten Siegermächte und die unsichere Zeit danach. Aus diesem Umfeld das nun ja 80 Jahre zurückliegt, stammt eine ganz spezielle Erfahrung. Damals wurden die Gemeindegelder, die Gaben und die Zehnten in der Regel in der Gemeinde in bar gesammelt. Wir haben das jetzt hier auch gemacht, wir können aber auch über andere Möglichkeiten spenden. Wir überweisen Gelder über die Bank. Das gab es damals noch nicht. So wurden die Gelder gesammelt und dann in das Vereinigungsbüro in Berlin gebracht und im Tresor aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit wurden dann größere Geldbeträge auf die Bank gebracht. Das hatte auch meine Tante damals zu tun. In dieser unsicheren Zeit, aber die Reichsmark war noch überall in Gebrauch, gab mein Onkel meiner Tante, seiner Frau, also einen Rat und sagte: Bring das Geld heute nicht zur Bank. Was hat sie gemacht? Sie hat diesen Rat gefolgt. Und es war ein hilfreicher Rat, denn am nächsten oder übernächsten Tag wurde alles Geld, was auf den Banken lag, gesperrt, beschlagnahmt. Es war nicht mehr verfügbar. Kontoguthaben konnten nicht mehr überwiesen werden. Das Bargeld dagegen, das konnte nicht sofort ersetzt werden. Man konnte ja nicht neue Währung einführen, neue Noten drucken. So war sogar im Westen und im Osten von Deutschland die gleichen Banknoten noch in Gebrauch. Und daher, weil sie das Geld nicht zur Bank gebracht hatte, konnte die Vereinigung weiterhin Löhne ausbezahlen und finanzielle Verpflichtungen erfüllen. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Das Geld wäre blockiert auf der Bank gewesen. Welche Bedeutung kommt dieser Erfahrung zu? Ich will euch nicht damit ermutigen, jetzt euer Bargeld zu Hause zu sammeln. Das wäre sicherlich kein intelligenter Rat. Das hat man damals ja auch nicht gemacht. Man hat das Geld nicht gehortet und gesammelt. Aber es gab einen Moment, wo man sagen kann: Hier hat Gott einen Fingerzeig gegeben. Mach es jetzt anders wie sonst. Und das war die Lösung für ein Problem, das damals entstand. Im entscheidenden Moment hat meine Tante etwas anders gemacht wie gewohnt, und das war eine Hilfe in der damaligen Not. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott kann uns zur richtigen Zeit den Hinweis geben, was zu tun ist. Menschliche Vorsorgepläne, menschliche Ideen haben oft versagt. Gottes Plan aber war immer richtig. Gott hat gesagt, was zu tun ist oder wann es gilt, Vorrat anzulegen.
In diesem Sinn wünschen wir euch viel Freude beim Sammeln und Behalten zum Weitergeben. Zum Muttertag gibt es für die Damen unter uns am Ausgang ein kleines Vorratspäckchen, und wir wünschen euch allen Gottes Segen. Amen.